Wir kommen heute zu Josua 8, aber ich würde gerne noch einen kleinen Nachtrag machen zu Kapitel 7. Wir haben dort gesehen, dass Achan sich ganz schwer versündigt hatte. Seine Sünde wird genannt in Kapitel 7, Vers 15, eine Schandtat in Israel begangen. Dieser Ausdruck ist ein fixer Ausdruck im Alten Testament, der an anderen Stellen wiederholt vorkommt und bezeichnet ganz besonders schwere Vergehungen, auf denen unter dem Gesetz Mose die Todesstrafe stand. In 5. Mose kehrt in dem Zusammenhang immer wieder der Ausdruck, du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Das bezeichnet die Todesstrafe. Zum Beispiel in 5. Mose 5. Mose 17, Vers 7, da wird von einer schweren Verschuldung gesprochen, die die Steinigung erfordert. Und dann heißt es in Vers 7 am Schluss, und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Oder dann Vers 12 im selben Kapitel am Schluss, selbiger Mann soll sterben und du sollst das Böse aus Israel hinwegschaffen. Und so weiter und so fort, das kommt immer wieder vor. Und nun ist interessant, dieser Satz, du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen, wird im Neuen Testament zitiert, in einer griechischen Übersetzung. Und das lautet dann in 1. Korinther 5 wie folgt, im letzten Vers des Kapitels, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und dieser Ausdruck, tut den Bösen von euch selbst hinaus, ist die Übersetzung im Griechischen von dem alttestamentlichen Ausdruck, du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Und damit wird klar, in 1. Korinther 5 geht es um Gemeindezucht. Die Gemeindezucht entspricht dem, was unter dem Gesetz die Todesstrafe war. Und eine solche Todesstrafe gibt es nicht in Verbindung mit der Gemeinde. Aber es gibt die Gemeindezucht. In 1. Korinther 5 geht es um einen konkreten Fall von Hurerei, also außerehelichem Geschlechtsverkehr. Und es kommt dazu hier sogar um eine ganz besonders perverse Form, dass einer seines Vaters Frau hatte. Und der Apostel Paulus sagt, die Gemeinde habe nicht mal Leid getragen, Vers 2. Ich lese von Vers 1. Überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei und eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, auf dass der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Also der diese Tat begangen hat, als punktuelle Handlung in der Vergangenheit, der sollte aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft hinweggetan werden. Der Apostel Paulus macht der Gemeinde den Vorwurf, dass sie also keine Gemeindezucht ausüben wollte. Und das ist ein ganz aktuelles Problem, weil unter den evangelikalen Gemeinden heute ist das nicht mehr üblich, dass Gemeindezucht geübt wird. Und wir haben gesehen, man kann das nicht einfach abtun, ja, das ist deren Sache, das ist ihre Verantwortung. Wir haben gesehen in Josua 7 dieses Prinzip, dass Gott sagt in Josua 7, Vers 11, Israel hat gesündigt. Und auch haben sie in der Mehrzahl meinen Bund übertreten, den ich geboten habe. Und auch haben sie von dem Verbannten genommen und auch gestohlen und es auch verheimlicht und es auch unter ihre Geräte gelegt. Sie in der Mehrzahl. Also Gott macht das ganze Volk mitverantwortlich. Und so ist es auch in einer Gemeinde, entsteht durch eben solche schwere Sünde, wie Ehebruch und außerehelichem Verkehr, entsteht ein Bann in der Gemeinde. Und wir haben gesehen, dass Gott ganz klar Josua mitgeteilt hat, ich werde nicht mehr mit Israel sein, ich werde euch nicht mehr für euch einstehen im Kampf in Kanaan, bis diese Sache geordnet ist. Und so musste Israel sich gewissermaßen mit dieser Sünde eins machen. Und erst als sie ganz klar hier Stellung genommen hatten, heißt es dann in Kapitel 7, 26, und der Herr wandte sich von der Glut seines Zorns. Und das führt uns dann zu Kapitel 8, wo wir sehen, dass Israel wieder gelingen hat im Kampf. Und so sehen wir, ist das nicht einfach eine nebensächliche Sache. Wenn eine Gemeinde, eine Kirche das Böse nicht mehr verurteilen will, dann ist der Punkt gekommen, wo eben, wenn die Gemeinde das Böse nicht mehr hinaustut, dann müssen die, die drin sind, hinausgehen. Und das ist auch der Grundsatz in 2. Timotheus 2. Ich will das kurz aufschlagen. Dort geht es um die Gemeinde gesehen als ein großes Haus, in dem Vermischung entstanden ist. Es gibt da goldene und silberne Gefäße und auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. 2. Timotheus 2, Vers 20 ist das. Das große Haus wird erwähnt in den Versen da zuvor. Und dann heißt es als Konsequenz für den Einzelnen, Vers 21, wenn sich nun jemand von diesen reinigt, wörtlich wegreinigt, so wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und dieser Ausdruck wegreinigen ist der gleiche Ausdruck, der verwendet wird in 1. Korinther 5, wo es darum geht, dass der, der sich so schwer verschuldet hat, dass er eben hinausgetan würde. Aber eben, wenn die Gemeinde das nicht mehr macht, dann steht hier von dem Einzelnen, dann muss er sich wegreinigen, das heißt reinigen, indem er sich absondert. Und das ist ein Punkt, der eben heute in der Christenheit völlig verloren gegangen ist, der Gedanke der kollektiven Verantwortung. Man sieht nur das Persönliche. Und das Persönliche ist ganz, ganz wichtig. Nicht wahr? Bis zur Reformation, da gab es quasi nur das Kollektive. Das war eigentlich das Problem des Katholizismus. Die Kirche wurde gesehen als alles, aber der Einzelne war ein Nichts. Und das Gewissen des Einzelnen zählte nichts. Und darum war das so entscheidend in der Reformation, als Luther vor dem Reichstag stand und sagte, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Und dann kam der Kirchenbann über ihn, nicht wahr? Definitiv. Und da war er für freiwillig erklärt. Aber was wichtig erkannt wurde in der Reformation, der einzelne Mensch steht in seiner persönlichen Verantwortung vor Gott. Es geht nicht nur um das Kollektiv. Aber das Problem ist, dass dann aus der Reformation heraus der Gedanke des Kollektiven verloren gegangen ist. Und die biblische Wahrheit ist eben, dass es beides gibt. Es gibt die gemeinschaftliche Verantwortung als Gemeinde. Und darum wird in 1. Korinther 5 die Gemeinde aufgerufen, zusammen, gemeinsam zu handeln, wenn ein solcher Bann in ihrer Mitte ist. Aber die persönliche Seite, die bleibt natürlich, und gerade das betont dann 1. Korinther 11, im selben Brief, im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Ein jeder prüfe sich selbst, und also esse ihr. das Kollektive, das Individuelle, dass wir unser Leben mit dem Herrn in Ordnung bringen, ganz persönlich vor dem Herrn stehend, das gehört zum ABC des Christentums. Aber wir brauchen eben beide Seiten, und Josua 7 betont eben diese kollektive Verantwortung, dass man nicht sagen kann, ja, das ist seine Privatsache. Nein, die Gemeinde hat gemeinschaftlich eine Verantwortung. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 8. Jetzt sehen wir einen erneuten Sieg nach dem Verurteilen des Bösen. Jetzt stellt sich der Herr wieder zu Israel. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Wunderbar, jetzt kommt wieder der gleiche Aufruf, den wir aus Kapitel 1 kennen, als alles so in der ersten Frische losgegangen ist. Das ist die Antwort Gottes, nachdem Israel seine Verantwortung wahrgenommen hat. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Nimm alles Kriegsvolk mit dir und mache dich auf, zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai und sein Volk und seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Auch wieder, schon in der Vergangenheit, obwohl es noch nicht geschehen ist. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges in der Bibelsprache, dass zukünftige Dinge als abgeschlossen hingestellt werden. Es gibt in der hebräischen Grammatik sogar einen festen, allgemein anerkannten Ausdruck dafür. Das ist das prophetische Perfekt. Sehr oft wird die Prophetie so beschrieben mit Ausdrücken, mit Verbformen im Hebräischen, die eigentlich etwas Abgeschlossenes beschreiben. Und das ist auch der Grund, warum Jesaja 53 in der Vergangenheitsform ist. Er hatte keine Pracht, keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und so weiter. Vergangenheitsform. Aber es ist eine Prophetie auf den kommenden Messias. Ich habe mal mit einem orthodoxen Juden ein Gespräch gehabt über Jesaja 53, und er hat dann argumentiert: Ja, mein Rabbi hat gesagt, das sei keine Prophetie auf den Messias. Er müsse zwar zugeben, das erste Mal, als er das mit mir gelesen hatte, das war unglaublich. Aber sein Rabbi habe dann gesagt: Nein, das sei keine Prophetie, das sei ja in Vergangenheitsform geschrieben. Und da kann ich ihm erklären, das ist prophetisches Perfekt. Zukünftige Dinge werden so beschrieben, wie wenn sie schon geschehen sind, um die Sicherheit der Erfüllung auszudrücken. Und er sagte: Nein, mein Rabbi sagte, das war ein Freiheitskämpfer in der babylonischen Gefangenschaft, der da beschrieben wird. Da habe ich ihn gefragt: Ja, weißt du, wann Jesaja geschrieben hat? Nein, aber ich könnte nachschauen. Gut, um 700 vor Christus. Und wann war das babylonische Exil? Ihr könnt nachschauen. Also, das war dann im 6. Jahrhundert. Also, dann geht es auch wieder nicht auf. Dann war es ja immer noch zukünftig von Jesaja aus. Nein, es beschreibt wirklich den Messias. Und übrigens in jeder Rabbinerbibel, man nennt die Mikraot Gedolot, in vielen Bänden, da steht der hebräische Text auf der einen Seite, und daneben kommen zunächst die aramäischen Übersetzungen. Und in jeder Rabbinerbibel hat man gerade neben Jesaja 53, die aramäische Übersetzung, dort steht: Siehe mein Knecht, der Messias. So beginnt es in Jesaja 52, Vers 13. In jeder Rabbinerbibel steht: Dieser Knecht, das ist der Messias. Ja? Eine Prophetie auf ihn und eben so in abgeschlossener Form beschrieben, um die Sicherheit der Erfüllung zu betonen. Und das geschieht eben sehr oft in der Prophetie. Und auf dieser Linie steht all das, wenn Gott sagt: Ich habe sie in eure Hand gegeben, diese Feinde. oder ich habe euch dieses Land gegeben. Sie hatten schon, obwohl sie es noch nicht in der Hand hatten. Aber es ging dann darum, das auch praktisch in Besitz zu nehmen. Vers 2. Josua 8, Vers 2. Und du sollst an Ai und an seinem König tun, so wie du an Jericho und an seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr für euch plündern. Jetzt ist es plötzlich anders. In Jericho war es nicht erlaubt, jetzt ist es erlaubt. Und das ist sehr wichtig. In Gottes Wegen mit uns gibt es nicht einfach Schablonen. Dass es eben, da war es so und da muss es auch wieder so sein. Und wenn es da war, muss es da auch so sein. Nein, der Herr kann in einer bestimmten Situation so handeln, in einer anderen so. Das sehen wir auch zum Beispiel im Leben von David. Er fragt, soll ich da? Und der Herr sagt, nein. Und dann im engen Zusammenhang eine zweite Geschichte. Er fragt, soll ich da? Und der Herr sagt, ja. Also, wir müssen den Herrn Schritt für Schritt fragen, wie soll ich jetzt in dieser Situation handeln? Was ist dein Wille? Und hier sagt Gott, Ei, da darf eben das Volk für sich plündern. In Jericho war es nicht erlaubt und das führte zu dieser ganzen Katastrophe mit Achan, der übrigens auch Achar genannt wird. Nicht wahr? Achar heißt Trübsal. Und Josua hatte gesagt in 7, Vers 25, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Und das heißt, Achar, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Das ist also ein Wortspiel. Ich schlage auf, 1. Chroniker 2, Vers 7. Und die Söhne Karmis, Achar, der Israel in Trübsal brachte, weil er Untreue beging an dem Verbannten. Da im Rahmen dieser langen Geschlechtsregister von 1. Chroniker 1 bis 9 wird ganz kurz nochmal vermerkt, was damals geschehen war. Aber hier wird Achar genannt, also der in Trübsal bringt. Und das ist ein Wortspiel, auf Hebräisch steht hier, Achar Ocher Yisrael. Achar Ocher Yisrael. Das heißt, Achar, der Israel in Trübsal brachte. Und von da abgeleitet ist dann eben der Name Tal Achor, das Tal der Trübsal, das wir gefunden hatten in Josua 7, Vers 24. Ja, jetzt lese ich wieder weiter in Kapitel 8, Vers 3. Da machte sich Josua mit allem Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua wählte 30.000 Mann aus, kriegstüchtige Männer, und sandte sie ab bei Nacht. Erinnern wir uns noch an diese Kundschafter, die so übermütig zurückkamen von Ai, bemühe nicht das gesamte Kriegsvolk. Es reicht, wenn 2.000 raufgehen oder 3.000. Also 2.000 wäre 15 Mal weniger. Und sie sagten, oder 3.000, das wäre 10 Mal weniger, als was Josua hier aufbietet. Jetzt ist Israel nicht mehr einfach so selbstsicher, sondern sie wissen ganz genau, Ai. Und damit jeder Widerstand des Feindes ist nicht einfach zu unterschätzen, sondern man muss die ganze Kraft einsetzen, die der Herr gibt. 30.000 Mann, kriegstüchtige Männer, und sandte sie ab bei Nacht. Und er gebot ihnen und sprach, seht, ihr sollt den Hinterhalt bilden gegen die Stadt, im Rücken der Stadt. Entfernt euch nicht zu weit von der Stadt, sondern seid alle bereit. Jetzt wird eine ganz interessante Strategie hier beschrieben, der Kriegsstrategie. Das wird übrigens in dem Buch von Herzog und Gichon über die Kriege Israels wird das ausführlich behandelt. Und die behandeln auch die topologischen Gegebenheiten von dem Gebiet Bethel Ai, das ja im Gebirge des heutigen Westjordanlandes sich befindet. Und die erklären, wie das eben ganz genau passt, so wie die spezielle Situation dort im Westjordanland ist. Und das müsste eine Armee, die am Boden kämpft, auch heute so berücksichtigen. Also, ganz wichtig, dieser Hinterhalt gegen die Stadt, im Rücken der Stadt. Entfernt euch nicht zu weit von der Stadt, sondern seid alle bereit. Und ich und alles Volk, das bei mir ist, wir wollen uns der Stadt nähern. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen uns entgegen, wie das erste Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Also er nutzt das Erlebnis dieser Katastrophe in Kapitel 7 aus. Damals war es eine Überraschung für Israel, dass sie keine Chance hatten gegen Ai und sie mussten vor ihnen fliehen. Das nutzen sie aus und machen quasi nochmals eine Flucht, aber das gehört zur Kriegstaktik. Und sie werden herausziehen hinter uns her, bis wir sie von der Stadt abgezogen haben. Denn sie werden sagen, sie fliehen vor uns wie das erste Mal. Es ist einfach gefährlich, wenn man zu viel vergleicht. Das war dort so, dann ist es auch jetzt wieder so. Sie fliehen vor uns wie das erste Mal und wir wollen vor ihnen fliehen. Dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt in Besitz nehmen. Und der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Hier ist es zukünftig, ja? Eben als zukünftige Verheißung. Und es soll geschehen, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, so sollt ihr die Stadt mit Feuer anzünden. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr tun. Seht, ich habe es euch geboten. Und Josua sandte sie ab und sie zogen in den Hinterhalt und hielten sich zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Und Josua brachte jene Nacht in der Mitte des Volkes zu. Diese Örtlichkeit zwischen Bethel und Ai ist ganz wichtig in der Bibel, denn dort hielt sich Abraham für eine Zeit auf. Als er ins Land kam, aber das Land nicht in Besitz nahm. Er war dort und hatte von Gott die Verheißung, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Er hat es geglaubt, aber er ist als eine Art Beduine im Land herumgereist und hat nichts davon in Besitz genommen. Er hat einfach im Glauben festgehalten, Gott wird diese Verheißung einmal an meinen Nachkommen geben. Dem Volk Israel erfüllen, sie werden dieses Land bekommen. Aber er hat es noch nicht in Besitz genommen. Und diese erste Verheißung im Land war ihm gegeben in Sichem. Wir können das kurz aufschlagen, 1. Mose 12. Da wird gesagt in Vers 5 am Schluss, und sie kamen in das Land Kanaan, Abraham und all die Seinen. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Lande. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Abraham kommt ins verheißene Land. Und der erste Ort, der mit geografischem Namen erwähnt wird, ist Sichem. Ich habe schon erklärt in diesen Tagen, das ist heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland, von dem die UNO sagt, die Weltgemeinschaft, Israel hat dort nichts zu suchen und die sollen alle ihre mehr als 15 Siedlungen im Distrikt Nablus räumen und im ganzen Westjordanland räumen. Alle diese weit über 100 Siedlungen räumen. Aber genau da in Sichem, sagt Gott, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und als Dank dafür, dort, wo Gott ihm erschienen war, baute Abraham einen Altar in Sichem. Und dann, darauf will ich hinaus, kommt Vers 8. Und er brach auf von dort nach dem Gebirge, ostwärts von Bethel, und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute daselbst dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also Abraham wanderte auf dem Gebirge, das ja das Bergland Israels ist hauptsächlich im Westjordanland, im sogenannten besetzten Westjordanland. Da geht also von Sichem, von den Bergen dort, nach Süden, nach Bethel und Ai. Das ist nicht mehr so weit von Jerusalem. Und dort hat er sein Zelt aufgeschlagen und in einem Zelt wohnen, das bedeutet, ich habe dieses Land noch nicht in Besitz genommen, ich bin ein Fremdling, aber ich weiß, es gehört mein Nachkommen. Und dort zwischen Bethel und Ai baut er auch einen Altar und ruft den Namen des Herrn an. Das ist der zweite von vier Altären im Leben von Abraham. Und das war genau da, zwischen Bethel und Ai. Und jetzt müssen wir die Brücke schlagen zu Josua 8. Und da sind nun die Nachkommen da im Gebiet zwischen Bethel und Ai. Und sie nehmen es in Besitz und setzen ihre Fußsohle auf. Übrigens, ich gebe das nur kurz an, der dritte Altar von Abraham wurde gebaut in Hebron. Das ist Kapitel 13, 14 bis 18. In Vers 18 heißt es am Schluss, und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Hebron ist im Süden des sogenannten besetzten Westjordanlandes. Dort baut er seinen dritten Altar. Und Gott sagt ihm dort, all das, was du da siehst, dir habe ich es gegeben und deine Nachkommenschaft. Und dann Kapitel 22, als Abraham in das Gebiet von dem Land Moria gekommen war. Moria, das ist dasselbe wie der Berg Zion, der spätere Tempelberg. Und dort in diesem Gebiet musste er seinen Sohn Gott darbringen, den Isaak, und er baute dort einen Altar, also bei Jerusalem. Auch, und zwar Ost-Jerusalem. Ost-Jerusalem. Und so sehen wir, alle vier Altäre Abrahams sind ausgerechnet im Westjordanland. Oben Sichem, Bethel-Ai, Jerusalem, Land Moria, und Hebron im Süden. Das ganze Westjordanland. Und ein Westjordanland gab es ja damals noch nicht. Das ist eine geografische Einheit, die erst in der modernen Geschichte überhaupt entstanden ist. Im 20. Jahrhundert. Eigentlich künstlich so kreiert. Aber dieses Gebiet hat es in sich. Und ausgerechnet dort baut Abraham diese Altäre, um Gott zu danken, dass dieses Land einmal seinen Nachkommen gehören sollte. Und so hatte er also auch einen Altar, der war das Symbol, Israel wird dieses Gebiet einmal bekommen. Und hier sehen wir, wie sie es in Besitz nehmen. Also, ich lese in Josua 8, nochmals Vers 9. Und Josua sandte sie ab und sie zogen in den Hinterhalt und hielten zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Und Josua brachte jene Nacht in der Mitte des Volkes zu. Und Josua machte sich früh morgens, ich Ja, als Tipp, in meiner Bibel mache ich dann am Rand FM, frühmorgens. Und darum, wenn man dann die Bibel so quasi durchblättert, man findet sofort die Stellen. Ja? Man hat sofort einen Zugriff. Das sind so Hilfen. Ja, wenn man über das Thema, sagen wir, frühmorgens aufstehen, predigen will. Ja? Und zwar spontan, nicht mit einem Skript und so. Ja? Aber die Stellen hat man sofort griffbereit. Denn allzu lange Pausen beim Blättern, das ist auch wieder nicht gut. Ein bisschen Pause ist schon gut. Das entspannt. Vers 10. Und Josua machte sich frühmorgens auf und musterte das Volk. Und er zog hinauf, er und die Ältesten von Israel, vor dem Volk her nach Ai. Und als Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran, und sie kamen vor die Stadt. Und sie lagerten nördlich von Ai. Also, sehen wir das? Nördlich von Ai, und der Hinterhalt ist eben westlich von Ai. Und dann lese ich weiter, nochmals Vers 13, Vers 11, am Schluss. Und sie lagerten nördlich von Ai, und das Tal war zwischen ihm und Ai. Sieht man, wie genau die Topografie beschrieben wird. Da ist noch ein Tal vor Ai, und da auf der anderen Seite des Tales, da ist er mit der Armee. Er hatte aber etwa 5000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt. Und Josua zog in dieser Nacht mitten in das Tal. Und es geschah, als der König von Ai es sah, da eilten die Männer der Stadt und machten sich früh auf und zogen hinaus Israel entgegen zum Kampf. Er und sein ganzes Volk an den bestimmten Ort vor der Ebene. Manche Übersetzungen haben wohl östlich der Ebene, aber es ist nicht richtig übersetzt. Lifnei heißt einfach angesichts, vor der Ebene. Und Ebene ist wieder die Arava. Ja? Wir sind da jetzt im Bergland oben. Und das ist eben, das ist Bergland, ist parallel zu dem Jordantal, das eben Arava heißt in der Bibel. Ja? Dieses tief eingeschnittene Tal. Also vor der Arava. Er wusste aber nicht, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war. Ja, und dieses Nichtwissen wird ihm zum Verhängnis werden. Und Josua und ganz Israel ließen sich vor ihnen schlagen und flohen auf dem Weg zur Wüste. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Die waren auch wieder siegessicher. Total siegessicher. Die ganze Stadt wird von den Männern geleert. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgezogen. Und es blieb kein Mann in Ai und Bethel übrig. Also aus beiden Städten sind die gekommen. Nicht nur Ai. Kein Mann in Ai und Bethel übrig, der nicht hinter Israel her ausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen und jagten Israel nach. Jetzt machen genau sie diesen Fehler des Übermuts und der Selbstsicherheit, die eben verführerisch ist. Ja, sollten wir nicht auch ein bisschen selbstsicher sein? Und wie ist das eigentlich mit den Kindern? Wie soll man die erziehen? Soll man die zu Selbstsicherheit erziehen oder sollen wir das nicht? Ja, dann sagen die Leute aus der Welt, also eure Kinder, wenn ihr die nicht zu Selbstsicherheit erzieht, dann werden sie so verschüchtert und unsicher. Nein, sicher nicht. Wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Nach 1. Timotheus 2. 2. Timotheus 2. Und da werden sie nicht einfach so unsicher und verdattert. Aber Da steht doch in Vers 1 von 2 Timotheus 2, du nun, mein Kind, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, wir müssen unsere Stärke in dem Herrn Jesus finden und in ihm auch stärker werden. Also das heißt nicht, sei stark, sondern das Griechische sagt, erstarke in einem Prozess. Nicht im Vertrauen auf uns, sondern im Vertrauen auf den Herrn. Und das gibt sichere Persönlichkeiten, die eben nicht einfach auf sich vertrauen und ihre Begabungen, sondern auf den Herrn und seine Nähe und Hilfe. Dann wirken sie vielleicht von weitem gesehen selbstsicher, aber wenn man genauer anschaut, sind sie nicht selbstsicher, sondern sie sind sicher im Herrn. Das ist etwas anderes. Aber das, was die hier gemacht haben, das war Selbstsicherheit. Nochmal Vers 17, und es blieb kein Mann in Ai und Bethel übrig, der nicht hinter Israel hier ausgezogen wäre, und sie ließen die Stadt offen und jagten Israel nach. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke den Spieß, der in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn ich will es in deine Hand geben. Und Josua streckte den Spieß, der in seiner Hand war, gegen die Stadt aus, und der Hinterhalt, das war das Signal. Und der Hinterhalt machte sich schnell von seinem Ort auf und lief, als er seine Hand ausstreckte, und sie kamen in die Stadt und nahmen sie ein. Und sie eilten und zündeten die Stadt mit Feuer an. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch der Stadt stieg zum Himmel empor. Unglaublich, was das für eine Schockwirkung hatte. Schauen wir zurück, unsere Stadt brennt. Und sie hatten keine Kraft, dahin oder dorthin zu fliehen. Die waren förmlich gelähmt. Denn das Volk, das zur Wüste hin geflohen war, wandte sich um gegen den Verfolger. Denn als Josua und ganz Israel gesehen hatte, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt emporgestiegen war, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Jene aber zogen aus der Stadt ihnen entgegen, sodass sie mitten zwischen Israel waren. Die einen von hier und die anderen von dort. Jetzt war die feindliche Armee zwischen zwei Fronten angekesselt. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener oder Entkommener übrig blieb. Und den König von Ai griffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Und es geschah, als Israel alle Bewohner von Ai auf dem Feld in der Wüste, wo sie ihnen nachgejagt waren, vollständig niedergemacht hatte und sie alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen waren, bis sie aufgerieben waren, da kehrte ganz Israel um nach Ai und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und alle an diesem Tag Gefallenen, sowohl Männer als Frauen, waren 12.000. Alle Leute von Ai. Da sieht man die Zahl von Ai. Und wir haben gesehen, die Kundschafter dachten, kein Problem, 2.000 Soldaten reichen. Höchstens 3.000, aber nicht mehr. Dabei war das ja immer noch eine totale Übermacht. Das war wirklich Selbstvertrauen, so wie es eben nicht gut ist. Vers 26. Und Josua zog seine Hand, die er mit dem Spieß ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis man alle Bewohner von Ai vertilgt hatte. Nur das Vieh und die Beute jener Stadt plünderte Israel für sich. Nach dem Wort des Herrn. Also hier wird wieder deutlich, ich habe das in meiner Bibel speziell unterstrichen, nach dem Wort des Herrn, jetzt waren sie gehorsam. Sie haben genau nach der Bibel gehandelt, kann man sagen. Nach dem Wort des Herrn, das er Josua geboten hatte. Und Josua verbrannte Ai und machte es zu einem ewigen Trümmerhaufen. Da haben wir wieder einen Steinhaufen mehr im Buch Josua. Und Ai, der Name, heißt übrigens Steinhaufe. Zu einem ewigen Trümmerhaufen bis auf diesen Tag. Und den König von Ai ließ er an einen Baum hängen bis zur Abendzeit. Und beim Untergang der Sonne gebot Josua Und sie nahmen seinen Leichnam vom Baum herab und warfen ihn an den Eingang des Stadttores. Und er errichtete einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag da ist. Also bis zur Abfassung des Buches Josua. Wieder ein Steinhaufen mehr. Da bei dem Steinhaufen Ai vor dem zerstörten Stadttor. Er wurde aufgehängt an einen Baum, wörtlich an das Holz gehängt. Das müssen wir sehen in Verbindung mit 5. Mose. Können wir das aufschlagen? Da hatte Mose angeordnet, 5. Mose 21, 22, und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben. Denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Also sehen wir, genau das wurde ausgeübt an dem König von Ai. Er wurde an ein Holz gehängt, aber zuerst wurde er getötet und dann gehängt. Er wurde auch nicht gehängt, um getötet zu werden. Aber die göttliche Bestimmung ist diese: Wenn einer am Holz hängt, ist er ein Fluch Gottes. Und darum soll er noch am selben Tag auch wieder herabgenommen werden, nicht über Nacht am Holz hängen. Nun, viel später. Die Römer wurden Besatzungsmacht in Israel, als sie unter dem Feldherrn Pompeius einmarschierten im Jahr 63 vor Christus. Und das war übrigens am Yom Kippur. Das war ein Yom Kippur-Krieg. Und die Juden wurden massenweise abgeschlachtet. Und da haben die Römer ihre Macht übernommen und ihre Regeln und ihre Gesetze eingeführt. Und da hatten sie auch die Todesart der Kreuzigung in Israel eingeführt. Und das musste so sein, denn in Psalm 22 hatte König David von dem Messias vorausgesagt, dass einmal seine Hände und seine Füße durchgraben werden sollten. Können wir es aufschlagen? Psalm 22. Der Messias würde also nicht durch Steinigung sterben, sondern durch Kreuzigung. Aber das ist das Erstaunliche. König David hat diesen Psalm um etwa 1000 vor Christus gedichtet. Und damals gab es die Todesart der Kreuzigung gar noch nicht. Erst Jahrhunderte später hatten die Perser das erfunden. Und übrigens im Buch Esther, wenn es heißt von Mordechai, der an ein Holz gehängt werden sollte, dann muss man da an die Kreuzigung denken, nicht an den Galgen. Haman wollte Mordechai ans Holz hängen. Das war der Plan. Er wollte ihn kreuzigen lassen. Aber natürlich, Gott hat alles gedreht, dass schließlich Haman gekreuzigt wurde. Und auch seine 10 Söhne wurden dann getötet. Aber eben, das haben die Perser eingeführt und die haben das den Griechen weitergegeben. Alexander der Große mit seinem griechischen Reich folgte auf das persische Reich. Und die Griechen haben das den Römern weitergegeben und die Römer haben diese Todesart noch ausgefeilt. Mit diversen Zusätzen, zum Beispiel eine Stütze für die Füße, um die Leidenszeit zu verlängern. Die haben es also geschafft, Leute zu kreuzigen, dass sie erst nach 14 Tagen sterben. Und zwar ganz langsam fällt eine Funktion des Körpers nach der anderen aus. Es ist unglaublich. Und nun, Psalm 22, ein Psalm von David, und da lesen wir schon in Vers 2 den Schrei des Erlösers am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 17 hören wir die Stimme des Messias. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das sollte geschehen mit dem Messias. Übrigens, es kann sein, dass man mal konfrontiert wird mit Leuten, die sagen, das steht gar nicht durchgraben. Was steht denn da? Ja, schau mal da, ich habe eine jüdische, deutsche Übersetzung und da steht, meine Hände und meine Füße wie ein Löwe. Wie? Ist ja nicht mal ein Satz. Ja, und dann würde jemand sagen, ja, hier steht Ka'ari, das heißt wie ein Löwe. Aber es ist so, die älteste Bibelübersetzung von Juden hergestellt in Alexandria in Ägypten im 3. Jahrhundert vor Christus, die haben hier übersetzt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Die haben schon Hebräisch gekonnt. Und die haben das auch korrekt übersetzt. Und es ist so, jetzt sage ich etwas, was man vielleicht nicht versteht, aber es geht einfach um die, die mal konfrontiert werden, dass die auch wissen, wo man die Argumente holen muss. Ja? In dem sehr guten Hebräisch-Lexikon von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon, da hat man eine Fülle von Erklärungen von ungewöhnlichen Formen im hebräischen Text. Und da wird genau zu dieser Stelle erklärt, Ka'ari, das ist ein Partizip, etwas verkürzt, anstatt Ka'arim, Ka'ari, ja, ist eine Sonderform, Kurzform dieses Partizips, und das kommt von der Wurzel Kur, durchgraben. Ist alles korrekt, ist ganz klar, es heißt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und so wurde der Jesus eben gekreuzigt, Hände und Füße wurden durchgraben. Und wir lesen weiter in Sacharja 12, Vers 10, wenn der Messias zurückkehren wird, auf dem Ölberg erscheinen wird, dann wird der Überrest auf ihn blicken. Sacharja 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Das wird ja aufgenommen in Johannes 19 und es wird erklärt, das hat sich erfüllt, als ein Soldat mit dem Speer die Seite des Herrn Jesus geöffnet hatte, in Johannes 19. Und das führt uns jetzt gerade zu Johannes 19. Johannes 19, Vers 31, nachdem der Herr Jesus gestorben war, zuvor gesagt hatte, es ist vollbracht, Vers 31, die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite. Und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Ja, warum wollten die Juden, dass die Leiber abgenommen werden, noch an diesem Freitag? Nachmittag, damit eben die toten Körper nicht über Nacht am Kreuz blieben. Weil 5. Mose 21 davor warnt, du sollst das nicht zulassen, dass einer am Holz hängt über Nacht. Das würde quasi das Land verunreinigen. Und darum haben sie das so gefordert. Also der Zusammenhang mit 5. Mose 21 wurde ganz direkt gemacht. Und das war eine Vorgehensweise, wenn Soldaten im römischen Heer Mitleid hatten mit einem Gekreuzigten und wollten seine Leiden verkürzen, haben sie mit einem schweren Hammer die Beine, die Knochen gebrochen, zusammengeschlagen und dann konnte man nicht mehr abstehen auf den mit Nägeln durchbohrten Füßen, um Luft zu holen. Ja, um Luft zu holen muss man sich so abstützen und in 3 Minuten etwa waren die dann erstickt. Aber von dem Messias heißt es in Psalm 34, Vers 20, kein Knochen wird an ihm gebrochen werden. Und darum durfte das bei dem Herrn Jesus auch nicht geschehen. Er starb vorher und musste dann abgenommen werden. Eben, weil gilt, ein Fluch Gottes ist der Gehängte. Und der Apostel Paulus erläutert in Galater 3 die tiefe Bedeutung von 5. Mose 21 in Verbindung mit dem Erlösungswerk. Galater 3, da erläutert er, alle Menschen sind, die unter dem Gesetz sind, sind unter dem Fluch, weil keiner das Gesetz einhalten kann. Galater 3, Vers 10, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, also das heißt auf dem Grundsatz von Gesetzeswerken stehen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das steht in 5. Mose 27, Vers 26. Also jeder Mensch unter Gesetz steht unter dem Fluch Gottes. Denn wenn man einmal ein Gebot bricht, gilt dieses Wort, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in diesem Buch geschrieben steht. Ich habe erzählt von diesem Juden, mit dem ich Jesaja 53 behandelt hatte. Das war ein Jude aus Zürich-Enge. Das ist das orthodoxe Quartier in Zürich. Ja? Und war ich bei ihm zu Hause. Und dann habe ich auch mit ihm durchstudiert. Schau mal, es steht, dass man unter Gesetz automatisch unter dem Fluch steht. Schau. Ich bin ein Mensch unter Fluch. Und dann habe ich gesagt, aber es gibt eine Lösung. Schau mal, ein paar Kapitel vorher, da steht, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und da habe ich erklärt, dass der Messias Jesus eben gekommen ist. Er wurde an ein Holz gehängt, um für uns ein Fluch zu werden, um uns von diesem Fluch des Gesetzes zu befreien. Ich habe ihm nicht Galater 3 vorgelesen, aber ich habe einfach die ganze Weisheit von Paulus so übernommen und ihm erläutert, wie wenn ich das selber herausgefunden hätte. Ja gut, wenn ich sage, wie wenn ich das selber herausgefunden hätte. Es ist ja so, wenn wir Dinge lernen von jemand anderem, dann müssen wir nachher nicht ständig zitieren. Also der Bruder sowieso hat gesagt und der Bruder sowieso hat gesagt und der Bruder sowieso hat gesagt. Nein, wenn wir uns das angeeignet haben und es ein Teil wird von uns, dann dürfen wir das so weitergeben. Ja? Und jetzt möchte ich da kurz weiterlesen. Vers 11. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Das zeigt, alttestamentlich war schon klar, es geht nicht durch Werke, sondern es geht durch Glauben. Und Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 18, Vers 5, wo Gott verheißt, jeder Israelit unter dem Gesetz, wenn er das Gesetz vollständig einhält, wird er ewig leben. Aber alle Pharisäer sind gestorben. Und alle Sadduzäer sowieso. Und überhaupt alle. Weil niemand das Gesetz einhalten konnte. Aber das war die Verheißung. Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und jetzt kommt die Erlösung. Christus, das ist griechisch für Messias. Der Messias hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das ist das Zitat aus 5. Mose 21. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also, der Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen, als Gehängter, eben durch Nägel aufgehängt am Holz, um uns den Segen, den Gott Abraham für Israel und alle Nationen, die Glauben, verheißen hatte. Und nun haben wir eben hier in Josua 8 ein Beispiel von einem, der nicht glauben wollte, wie Rahab, die Hure von Jericho, sondern der König von Ai hat Widerstand geleistet gegen den Ratschluss Gottes und so wurde er selber zum Fluch und wurde darum als Zeichen des Fluches an ein Holz gehängt. So, jetzt machen wir Pause. Eine Viertelstunde.